Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine kurze Werbeeinschaltung. Wusstest du, dass Frauen in Österreich im Jahr 2024 immer noch 53 Tage gratis arbeiten? Wie finanziell unabhängig fühlen sich Frauen in Europa? Die Mastercard-Finanzstudie 2024 hatte sich zur Aufgabe gemacht, aktuelle Themen wie den Gender Pay Gap und die finanzielle Selbstbestimmung von Frauen näher zu untersuchen. Finanzielle Bildung ist enorm wichtig für Frauen, um ein unabhängiges Leben führen zu können. Die Ergebnisse der Studie zeigen eindeutig, dass es noch viel zu tun gibt, insbesondere wenn es um die Förderung der finanziellen Selbstbestimmung von Frauen und Ungleichheiten im Job geht. Als weltweit führendes Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr setzt sich Mastercard für eine inklusive digitale Wirtschaft ein, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Mastercard engagiert sich stark dafür, eine bessere Welt für Frauen in der Arbeit und in der Gesellschaft zu schaffen. Das beginnt bei dem Ende des Gender Pay Gaps im Mastercard-Universum und endet bei aktiven Förderungen für Kleinunternehmerinnen, Startups sowie jungen Mädchen in MINT-Karrieren. Weitere Informationen findet ihr unter www.mastercard.at/de-at. Und jetzt geht's weiter mit Fair and Female.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und wir sprechen heute über ein paar Zahlen, nämlich Zahlen, die ziemlich im Widerspruch stehen zu jenem Bild einer gleichgestellten, gleichberechtigten und vor allem auch diversen Gesellschaft, wenn es um den Bereich Arbeit geht. Und weil es immer schön ist, wenn man auch im Gespräch unterschiedliche Perspektiven bieten kann, freue ich mich sehr, heute einmal zwei Gäste bei mir begrüßen zu dürfen, die sich beide aus unterschiedlichen Motiven vermutlich auch mit dem Thema Diversität und Vorteile für ein gemeinsames Arbeiten auseinandergesetzt haben. Herzlich willkommen einerseits Manisha Joshi und andererseits Hermann Sporer. Schön, dass ihr beide da seid.
Danke für die Einladung.
Freut mich. Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr.
Manisha, ich möchte mit dir beginnen. Du bist, mal schauen, ob ich das zusammenbringe, Business Director and Head of Diversity, Equity and Inclusion bei Ketchum. Und ihr habt gemeinsam mit Weconomy oder als Weconomy eine Studie gemacht, in der es um Solidarität am Arbeitsmarkt gegangen ist. Und no surprise, was da rauskommt, wollen fast 80% der befragten Menschen genau das. Solidarität, ein gutes und wertschätzendes Miteinander, keinen Rassismus oder Sexismus. Aber was sagt uns die Realität dazu, Manisha?
Liebe Barbara, genau. Wir, der Hermann von Geconomy und ich, wir haben mit anderen Unternehmen, unter anderem PwC Österreich, Goldman Sachs, Coca-Cola, habe ich schon gesagt, die Initiative Weconomy gegründet. Wir sind eine Initiative von Unternehmen für Unternehmen, um diese Themen Diversity, Equity und Inclusion transparenter zu machen, greifbarer zu machen, um Führungskräfte an der Hand zu nehmen, dass sie es auch besser umsetzen. Was sagt uns die Realität? Ja, die Menschen wollen mehr Diversität am Arbeitsplatz. Sie fordern das auch immer mehr, aber leider Gottes sind sie nicht besonders solidarisch. Das zeigen uns auch die Zahlen. Wir haben wirklich bei den ÖsterreicherInnen nachgefragt, wann sie aktiv werden, bei welchen Fällen sie aktiv werden würden und wo sie lieber still sind. Und da kommen ganz klare Ergebnisse. Unter anderem, Frauen sind solidarischer als Männer. Es gibt Unterschiede in den Generationen etc., aber da können wir jetzt im Gespräch tiefer eintauchen.
Ja, das werden wir auch machen. Hermann, ich hole dich auch ein bisschen ins Gespräch. Du bist, wenn ich mich nicht täusche, entweder Gründer oder Co-Gründer von Geconomy. Geconomy ist eine Plattform sozusagen, die einerseits Frauen in der Wirtschaft vernetzt. Es gibt aber auch ein Magazin, es gibt einen tollen Preis, den Minerva-Preis. Und in eurem Universum habt ihr euch auch an dieser Initiative sozusagen beteiligt und wart da auch beteiligt an den Ergebnissen, über die wir jetzt da sprechen. Und natürlich, nona, dein Geschlecht quasi qualifiziert dich jetzt für diese Frage mit einem Reizwort. Fange ich an, es heißt Feminist. Und laut euren Daten wollen 8 von 10 Männern lieber keine Feministen sein. Was ist denn da los?
Naja, ich würde kurz mal ausführen. Ich glaube, Es gibt einfach im Bereich Diversität auch immer oder generell, es gibt so Reizwörter. Ja, und Feminist ist wahrscheinlich eins, dieses Thema, das auch oft missverstanden wird oder einfach unterschiedlich ausgelegt wird. Ja. Und dahingehend haben wir auch diese Studie gemacht, weil ich glaube einfach das Thema, wollen wir einfach mal beleuchten, wo ist der Status quo? Da hat die Manisha schon ein paar Zahlen gegeben und glaube, wie kann man daran arbeiten, beziehungsweise dass man zu einer Gesellschaft die Vielfalt zulässt, die ja das Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung, das sind alles Werte, die uns sehr wichtig sind. Aus diesem Grund haben wir eigentlich auch Chicanomy gestartet, ja auch, um einfach eine Medienplattform oder eine Plattform zu bieten, wo wir einfach aufzeigen, welche Chancen eigentlich auch darin stehen oder auch warum Diversität oder auch das Thema Wirtschaft neu denken einfach die Zukunftsthemen sind. Und da wollen wir ganz bewusst diese Buzzwords eigentlich ein wenig rausnehmen und einfach auch erklären, was dahinter steht und warum das einfach einen Mehrwert hat für die Gesellschaft, aber vor allem in Bezug auf Economy auch für Unternehmen. Ja, und da einfach ganz klare Position auch dazu beziehen.
Jetzt sagst du ja von dir selber, du bist Feminist. Das ist total erfreulich, eben weil es für Männer immer noch so ein bisschen Hürden gibt aus unterschiedlichen Gründen. Manche sagen, das kann man nicht als Mann, das können quasi nur Frauen sein, da würde man den Frauen was wegnehmen, habe ich schon gehört. Aber was mich interessieren würde, was erlebst denn du für Reaktionen, wenn du dich so definierst? Oder was sind die Nachfragen, sagen wir mal so?
Naja, ich glaube, warum ich mich als das bezeichne, ist einfach auch, es geht um ein Miteinander. Es geht jetzt weniger um ein Gegeneinander, Männer gegen Frauen oder okay, Female Empowerment, somit wäre ich wieder zurückgestellt. Ich glaube, es sind einfach Realitäten, denen wir uns stellen, die da draußen sind. Ich glaube, es macht Sinn für jedes Unternehmen und ich spreche jetzt eher aus diesem Kontakt, weniger aus dem gesellschaftlichen vielleicht. Es macht einfach Sinn, dass einfach Unternehmen oder Teams einfach diverser aufgestellt sind in unterschiedlichsten Richtungen. Und daran wollen wir mit der Economy extrem arbeiten, einfach weil man kann sagen, Diversity treibt Innovation voran. Oder jeder weiß eigentlich, dass einen höheren Return on Investment. Aber wir zeigen ganz klar an Beispielen, wieso das auch so ist, damit es angreifbar ist und damit es die Menschen, egal ob Frau, Mann oder wie auch immer, verstehen, dass das einen Mehrwert hat. Und wenn man das schafft, dann werden sich auch mehr als Verbündete, als Feministen, wie auch immer, auch da anschließen wollen. Und deswegen starten wir auch gerade diese Allies for Equity Kampagne, LinkedIn-Kampagne, Hashtag, da werden wir morgen auch mit einem Artikel auch rausgehen, wo einfach die unterschiedlichsten Menschen einfach mal sagen, wieso ist ihnen das Thema Diversität oder auch das Thema Gleichstellung wichtig? Wo ist der persönliche Hintergrund? Jeder hat einen anderen Zugang. Die Manisha hat einen ganz anderen Zugang wie ich, aber wir haben beide irgendwie ein Thema gehabt, wo wir uns gemeinsam abholen fühlen. Und jetzt wollen wir das auch, okay, und wieso ist das auch, hat das auch einen wirtschaftlichen Aspekt oder wieso ist das Unternehmen wichtig? Und da wollen wir jetzt in der nächsten Zeit einfach unterschiedlichste Menschen zeigen, die unterschiedliche Zugänge haben, weil das macht es auch aus, also diese Vielfalt und dann einfach Role Models zu schaffen, wo die anderen wir sagen, stimmt, das ist eigentlich ein guter Zugang, mit dem kann ich mich identifizieren und nicht dieses Gegeneinander Feminist und Ding, sondern irgendwie wirklich mit klugen Aussagen, die halt einfach auch auf das Thema einzahlen.
Trotzdem würde ich noch gerne ein bisschen dabei bleiben bei diesen Buzzwords. Ihr habt das auch so abgefragt. Also was sind sozusagen die Hemmschwellen, warum es schwieriger ist für Männer, sich als Feministen zu definieren oder auch für Frauen. Das ist ja nicht nur für Männer ein bisschen, also manchmal eine kleine Hürde. Und ihr habt euch das auch nach Bundesländern angeschaut. Und jetzt haben wir in unserem kurzen Vorgespräch vorher schon alle drei festgestellt, wir kommen alle vom Land, sind dort aufgewachsen. Und ich habe da eine Zahl gefunden, dass wenn es um Abneigung gegen Männer geht, die sozusagen mit dem Begriff Feminismus verbunden werden, dann ist das zum Beispiel in Kärnten, bei den befragten KärntnerInnen besonders ausgeprägt. 17% finden, das ist sozusagen wirklich eine Konnotation von etwas Negativem. Und was mich interessieren würde, vielleicht auch im Zuge dieser Studienerhebung, aber auch wenn ihr euch eure eigenen Erfahrungen anschaut, gibt es da wirklich diesen Stadt-Land-Unterschied, dass sich Stereotype einfach in ländlichen Gegenden länger und stärker halten? Oder was habt ihr dazu für Erklärungen?
Vielleicht ganz kurz, Manisha. Ja, ich sehe diese Diskrepanz ganz klar. Also es gibt ganz sicher dieses Stadt-Land-Gefälle, sehr stark sogar, auch wenn ich nach Hause kam oder so, oder diese Themen, dann sind das wirklich oft einfach missverstanden oder einfach auch falsch interpretiert oder so. Das sind einfach irgendwelche Themen, die viel zu abgehoben sind. Aber deswegen versucht man da auch sehr stark, schauen, wie ich es vorher gesagt habe, ich glaube, du musst das einfach in eine gewisse, auch musst das übersetzen. Du musst die Themen auch unterschiedlich rausbringen. Also einfach auch, und du darfst ja halt auch nicht den Fehler machen, dass du in so Passwortfallen reingehst, das sind Gender-Sternchen oder alles so Themen, die halt dann wieder massive Reaktionen hervorführen. Du musst dann einfach das relativ, so wie ich es vorher gesagt habe, ich glaube, jeder hat einen persönlichen Zugang, und wenn du dann einfach nur sagst, schau, du hast selber zwei Dirndln oder zwei Mädchen, die du gekriegt hast, möchtest du, dass die eigentlich die gleichen Chancen haben wie, dann holst du das gleich mal ab, und dann werden viele sagen, ja, stimmt eigentlich. Ja. Oder jeder hat ein bisschen anderen Zugang dazu. Da ist aber schon sicher noch am Land viel mehr aufzuholen.
Ich würde da gerne kurz einhaken, weil ich bin selbst in der Steiermark aufgewachsen, und als nicht weiße Frau am Land aufzuwachsen, das prägt natürlich. Und natürlich assoziieren sie negative Sachen. Aber lass uns mal auf die Steiermark schauen. Da sagen nämlich nur 15,3% bezeichnen sich als Feministinnen in der Steiermark. Das sind 15,3. Wien sind das immerhin 20%. Und trotzdem, 63% der Steirerinnen assoziieren mit Feminismus, dass man sich für Frauenrechte engagiert. Das heißt, die Mehrheit, mehr als der 63%, assoziiert, ich engagiere mich für Frauenrechte, ich stehe für die Gleichberechtigung, und bezeichnen sich doch trotzdem nicht als Feministinnen. Auch 30% aller in Österreich lebenden Frauen bezeichnen sich nicht als Feministinnen. Da frage ich mich schon, wir wissen, was hinter dem Begriff Feminismus steht. Wir wissen, dass es bedeutet, sich für Frauen zu engagieren, für die Gleichberechtigung etc. Und trotzdem scheuen wir uns vom Begriff. Und ich glaube, hier heißt es ganz klar, den Begriff neu zu definieren, neu aufzuladen, positiv zu bezeichnen, dass wir ein bisschen die Scheu von diesem Begriff verlieren. Und es zeigt sich auch, dass ein großer Unterschied der Generationen besteht. Wohin gehen die älteren Personen, sich wesentlich weniger als Feministinnen bezeichnen, ist es bei den jungen Generationen wesentlich mehr, weil wir sind einer der größten Kommunikationsagenturen in Österreich bei Ketchum, und wir haben mit sehr vielen jungen Menschen zu tun. Und es zeigt sich, es wird immer hipper, feministisch zu sein. Warum? Weil es auch immer hipper wird oder immer wichtiger ist, Werte zu vertreten. Und Feminismus vertritt Werte. Das müssen wir als Unternehmen einfach, wenn wir die jungen Leute abholen wollen, müssen wir klar Werte definieren. Wir müssen schauen, für was wir stehen. Und Feministen zu sein, ist einfach auch Zukunftsperspektive.
Jetzt hast du schon gesagt, das ändert sich ein bisschen sozusagen die Akzeptanz dieses Begriffes. Also je jünger die Menschen werden, desto mehr Positives ist in diesem Begriff verankert. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Augen zu und durch in den nächsten 10 Jahren, die lassen wir noch vorbeigehen, und dann hat sich das ohnehin erledigt. Aber ganz so ist es wahrscheinlich nicht. Du hast schon jetzt vorher gesagt, mit dem Begriff, ich reite ein bisschen auf den Begriff herum, ich weiß, es fällt mir eh selber auf, aber es fällt mir eben auch in den Diskussionen ganz oft auf, deswegen mache ich das jetzt bei euch auch. Würdet ihr denken, dass es leichter gesellschaftlich auch in Unternehmen zu einer Gleichstellung käme oder zu mehr Diversität oder zu dem, Hermann, was du gesagt hast, diese Allianzen zu bilden, wenn man Feminismus streicht und durch einen anderen Begriff ersetzt?
Ja, also streichen würde ich nicht, aber ich würde wirklich jetzt stärker erklären und vielleicht einfach alternativ auch ein Wort finden. Also wir versuchen jetzt relativ stark auch das Thema Allies, ist zwar Englisch oder so, aber auch das Thema Verbündete, weil Verbündete mit einer Sache, da sieht sich leichter wer. Also ich glaube vielleicht auch ein anderes Wort oder auch eine andere Bezeichnung zu finden für wer, wem der das Thema, und es ist ja legitim, wenn sich wer mit irgendwas nicht wohlfühlt, dann ist ja das grundsätzlich legitim, das können wir mir nicht aufdrücken oder ihr, ne? Und aber ich glaube, ein alternatives Community oder Gruppe zu finden, und das zwar das Gleiche bedeutet, ja, finde ich grundsätzlich gut, ja. Und dann, ja, es ist ja nicht dieser eine Weg, aber ich glaube, alternative Wege aufzuzeigen, und wir versuchen das mit dem Thema Verbündete sein, mit dem würde ich ganz gern auch da mehr Menschen noch mit abholen wollen.
Aber ich finde, es ist ein bisschen anders, weil ich glaube, Verbündeter sein und Feminist zu sein sind zwei doch unterschiedliche Begriffe. Und man sieht ja, Feminismus wird immer populärer. Der jungen Leute, 14 bis 19, bezeichnen sich immerhin 32% schon als Feministinnen. Und ich glaube auch, dass gerade meine Generation zwischen Hermann und mir ist doch ein großer, also ein Altersunterschied. Und ich bin mit ganz anderen Role Models aufgewachsen. Und wenn wir heute zu den Stars schauen, wenn eine Taylor Swift und eine Beyoncé, die gemeinsam zu ihren Filmpremieren gehen, sich die Hand geben und sich nicht wie früher immer dargestellen lassen als Zickenkrieg und Konkurrenz und Frauen gegeneinander, sondern diesen dieses Image, was wir starke Frauen lange mit uns tragen mussten, dagegen treten und wirklich als Role Models auftreten, kann da auch ganz viel bewirken. Wir haben neue Role Models, wir haben neue Bewegungen, wir haben wunderbare, mutige Frauen an der Spitze, die das vorantragen. Da ist eine Bewegung da und ich glaube nicht, dass wir einen neuen Begriff brauchen. Ich glaube einfach, dass wir mehr Role Models brauchen, die das attraktiv nach außen tragen und die zeigen, hey, Feministin zu sein, das ist wichtig, das ist cool und wir müssen uns an der Hand nehmen, wir Frauen müssen uns unterstützen, wir brauchen auch die Unterstützung von Männern, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns stärken, wir sind nicht gegeneinander, wir sind miteinander, weil am Ende profitieren wir alle von mehr Gleichheit.
Ja, da hast du sicher.
Ja, bitte. Weil bin ich ganz bei dir. Ich habe jetzt wirklich sehr stark auch aus meiner Perspektive, auch aus der männlichen Perspektive. Und wenn ich hinschaue, dass 10% sich in Österreich als Feminist bezeichnen, dann hast du 90, die du nicht damit abholst. Und wenn ich denen jetzt alternativ was anbiete, dann wäre halt mein Zugang, dass man da vielleicht auch schafft, dass man mehr und mehr auch mal in die Richtung zieht und sozusagen da vielleicht eine Beschleunigung hinkriegt.
Absolut. Schön wäre schon mal, wenn jede Frau sich als Feministin bezeichnen würde und es als wichtig findet, ihre eigenen Werte zu vertreten und gemeinsam mit den Männern können wir dann wirklich eine Bewegung starten.
Ja, das aber, bist du zuständig.
Aber Manisha, du hast da sicher...
Gemeinsam da,
du hast da sicher einen Punkt, gerade auch was sozusagen das Verhalten und diese öffentliche Darstellung von Role Models oder von starken Frauen, da hat sich sicher was verändert und ich bin ja auch sozusagen ich bin beim Frauennetzwerk Medien, wo es auch darum geht, irgendwie sich zu stärken und wie wir immer sagen, die Räuberinnen leiter zu machen und eben nicht so auf Konkurrenz und Ellbogen, weil das ist auch wirklich nicht mehr, das ist nicht mehr ein Abbild der Realität, das sind tatsächlich auch noch alte Muster. Aber Hermann, ich würde noch mal kurz zu dir gehen, weil du gesagt hast, noch was anderes anzubieten, wenn man eben 90% der Männer so nicht abholt. Und der Begriff schon gefallen, ein Ally zu sein, also auch Verbündete zu sein. Was haben denn Männer davon, wenn sie bessere Verbündete werden?
Es gibt eine Realität in Unternehmen und in der Gesellschaft, die ist ja da. Ja, also wenn ich mir anschaue, wenn man es in Österreich, es gibt ja sehr viele Menschen in Unternehmen oder generell in Österreich, die nicht klassisch österreichischer Herkunft sind. Die sind da, also es gibt ja diese Menschen und wir interagieren mit ihnen und da macht es einfach Sinn, auch die inklusiver oder in diese, also zu inkludieren, da auch viel besser zu integrieren, beziehungsweise auch mit denen zu interagieren. Das zweitens. Das Thema ist natürlich jetzt auch mit dem Thema Fachkräftemangel oder wie auch immer, oder dass man sich auf neue Zielgruppen auch als Unternehmen oder generell auch einlässt, auch überlegt, okay, was sind die Bedürfnisse, was sind denen Realitäten? Und da ist auch das Ally-Thema, ist ein Verbündeter, sich einmal hineinzuversetzen, auch sich einmal dieser Realität zu stellen und schauen, weil wir haben ja eigentlich diese Privilegien, ja, und die mal auch bewusst zu werden, dass wir privilegiert sind. Und andere Gruppen oder wie auch immer es da gibt, da muss man sie reinversetzen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt auch von den Verbündeten oder von Menschen. Und das zahlt natürlich dann schon auch ein ins Unternehmen. Und das ist für mich ein wichtiger erster Schritt auf jeden Fall mal in die Richtung. Ja.
Also, dass tatsächlich man als Unternehmen, aber wahrscheinlich auch in der Unternehmenskultur tatsächlich auch spürt jeden Tag, wenn das halt ein bisschen Fuß fasst und auch verfängt, unter Anführungszeichen, dass man dann auch in der Arbeit vielleicht nicht nur produktiver ist, sondern tatsächlich auch einfach eine bessere Zeit verbringt, ein besseres Leben hat, damit der Stress in der Arbeitswelt ist momentan sehr, sehr hoch. Also möglicherweise könnte auch da, wenn man in Allianzen und als Verbündete sich sieht, auch da ein bisschen eben eine andere Kultur, sage ich nochmal, auch einziehen. Manisha, wie würdest du das sehen? Was gibt es für Männer hier zu holen, wenn sie sich als Verbündete positionieren?
Zeigen ja auch die Zahlen, wie der Hermann schon gesagt hat, Unternehmen, die ein diverses Team hat, zeigt sich ganz eindeutig, die sind effektiver, die sind kreativer, sie sind innovativer und das ist ja auch logisch und das ist auch hier jetzt mein Appell, von Diversität profitieren ja nicht nur Männer und Diversität bedeutet ja nicht nur Frauen, Männer, Diversität bedeutet für Menschen von unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlichen Hautfarben, unterschiedlichen Religionen, mit unterschiedlichen Einschränkungen oder Fähigkeiten mit ins Team zu holen. Weil wenn ich Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven, eine Frau erlebt Dinge anders, als ein Mann sie erlebt, so genau eine Frau mit nicht weißer Haut, ich habe anders Dinge erlebt, dadurch, dass ich nicht weiß bin als meine weißen Kolleginnen, bringe ich ganz eine andere Herangehensweise an gewisse Dinge mit, ganz eine andere Sensibilität, aber auch eine andere Angle. Und das macht unglaublich viel Spaß, unterschiedliche Perspektiven im Team zu haben, und das motiviert. Und es zeigt sich auch, dass Unternehmen, die Diversity Management professionell vorantreiben, auch eine höhere MitarbeiterInnenbindung haben. Das heißt, die Leute, dadurch, dass man innovativer, kreativer und produktiver ist, bleiben die Leute natürlich auch länger, und die Leute kommen gerne ins Unternehmen. Sie haben auch wesentlich bessere Zahlen bei der Bewerbungen. Also es ist wirklich Gleichberechtigung, Arbeitsplatz ist eine Win-Win-Situation für alle, für ArbeitgeberInnen, für ArbeitnehmerInnen und für unsere Gesellschaft.
Jetzt, ich bleibe noch ganz kurz bei dir, Manisha, du hast schon gesagt, du bist aufgewachsen eben in der Steiermark, in, ich glaube, man darf es eh sagen, in Lannach, in der Weststeiermark, als einzig nicht weißes Kind in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Wahrscheinlich in der Zeit tatsächlich gab es nur dich und alle anderen sahen sozusagen gleich aus und du sahst anders aus. Und du hast da sicher auch einiges erlebt. Jetzt hast du dich dennoch oder vielleicht auch genau deshalb ganz stark auch auf diese Vorteile von Diversity, Inclusion und Equity eingeschworen. Inwiefern haben denn sozusagen deine Erlebnisse, Schlüsse daraus für dich gezogen, um diese Entwicklung jetzt für dich auch und für deinen Karriereweg anzugehen?
Ja, wie schon angestrebt, ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Ich hatte auch das Glück, eine sehr starke Mutter zu haben, aber es hat natürlich geprägt. Es hat von der Volksschule und Kindergarten angefangen, dass ich mit dem N-Wort beschimpft wurde. Ich kann es ja nicht einmal aussprechen, dass, wie ich beim Krippenspiel mitgemacht habe, dass es eine Diskussion gegeben hat, ob es schwarze Engel gibt und dass ich die Maria nicht spielen durfte, erst nachdem meine Mutter in die Schule gekommen ist. Dass, wie wir uns malen durften, durfte ich die Hautfarbe nicht verwenden, sondern musste Kakibraun nehmen. Das prägt natürlich alles und es zieht sich weiter. Natürlich wird man älter, hat neue Herausforderungen. In der Pubertät war es natürlich, dass ich sehr stark sexualisiert wurde in der Arbeitswelt. Fängt es an, dass Bewerbungen nicht akzeptiert wurden, dass ich bei Mitfahrgelegenheiten im Privaten oder auf Plattformen will haben, mit meinem Vornamen Manisha eindeutig sehe, dass mir nicht Dinge verkauft werden etc. Und wenn ich mich mit meinem zweiten Namen Alexandra anmelde, dass ich viel mehr Anfragen bekomme etc. Ja, und so habe ich mich immer anders gefühlt. Ich war auch immer anders. Ich hatte eben, wie schon gesagt, es fängt und steht und fällt mit dem Elternhaus. Eine super starke Mutter, die das immer sehr unterstützt hat, die sehr hinter mir gestanden ist, die sehr für mich gekämpft hat. Und da habe ich, glaube ich, meinen Kämpfergeist bekommen und auch immer gesehen, dass Anderssein auch Vorteile bringt, weil du fällst auf. Und man fällt einfach auf. Wenn du als Einzige nicht weiß in einen Raum kommst, fallst du auf. Und wenn du dich vorstellst und sagst, ich heiße Manisha Joshi und nicht Hans Müller, dann kommt die erste Frage, na, woher kommst denn du? Na, wie ist denn das? Das Gespräch eröffnet sich. Und das kann man als Chance nützen oder als Diskriminierung sehen. Und ich habe es immer gerne als Chance genutzt, ein Gespräch zu eröffnen, stolz auf meine Herkunft zu sein, stolz darauf zu sein, anders zu sein. Und so würde ich es mir wünschen, dass das Unternehmen auch sind. Es ist eine Chance, man kann es nützen. Anders sein bedeutet, andere Kriterien mit ins Unternehmen zu bringen, die vielleicht noch nicht so gesehen wurde. Ich sehe das auch ganz stark bei Auswahlprozessen, dass ganz klare Auswahlprozesse definiert wurden bei Bewerbungen und dann entspricht man denen nicht und dann fällt man durch und kommt gar nicht zum Bewerbungsgespräch, aber andere wichtige Erfahrungen werden da gar nicht gesehen. Wir müssen einfach, glaube ich, Diversität komplett neu denken und dafür stehen wir bei Weconomy, es ganzheitlich zu sehen, als Chance zu sehen und uns nicht davon zu scheuen, uns auch selbst zu reflektieren und auch Dinge zu sagen, okay, da hätte ich auch anders handeln zu können, weil ganz ehrlich, Diskriminierung und Gleichberechtigung fängt bei jedem Einzelnen von uns an und bei jeder einzelnen Solidarität. Deswegen ist diese Studie auch so unglaublich wichtig. Und ein Satz noch dazu, was mich unglaublich schockiert hat, das ist nicht einmal, wir haben nachgefragt, wie viele Menschen, ich spreche jetzt aus, auch wenn ich es hasse, wie viele Menschen würden beim Wort Neger aktiv werden und es ist nicht mal jeder Zweite. Hm. Und dann denke ich mir so, das ist so frustrierend, dass meine Kinder noch gleich beschimpft werden, wie ich beschimpft wurde und dass noch immer nicht einmal jeder Zweite ihnen helfen würde. Das ist doch, das kann doch nicht sein im 21. Jahrhundert.
Ja, Das ist schockierend. Interessanterweise habe ich mir gerade bei dieser N-Wort-Geschichte eine Zahl gemerkt von eurer Studie, die mich ein bisschen hoffnungsvoller hat draufschauen lassen. Vielleicht bin ich aber Schlimmes gewohnt und deswegen bald mal hoffnungsvoll zu stimmen, weil gerade die SteirerInnen sozusagen haben 59% der Befragten gesagt, sie würden einschreiten, wenn jemand das N-Wort verwendet. Ja klar, kann man jetzt natürlich immer noch sagen, 40% tun gar nichts, aber ich hätte das jetzt als mal gar nicht so eine ganz schlechte Entwicklung hinsichtlich Rassismus gewertet, aber da habe ich wahrscheinlich auch eine weiße Perspektive darauf. Das ist dann doch nicht so positiv.
25,7% in der Steiermark würden auf jeden Fall einschreiten und 33,3% in der Steiermark würden eher einschreiten.
Ja, das habe ich zusammengezählt.
Genau, und wenn man das zusammenzählt, dann ist das positiv, aber die eher sind, die heißt es zu überzeugen, dass sie auf jeden Fall einschreiten und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, wir sind auch auf dem richtigen Weg, weil wir immer mehr darüber reden, dass immer mehr Gespräch wird, dass es kommt zur Diskussion, ja auch bei mir in der Familie. Ich habe eine weiße Mutter, ich habe eine weiße Großmutter vom Land etc. Es kommt zu vielen Diskussionen, aber da heißt es wieder solidarisch zu sein und sich nicht davor zu scheuen, sondern lass uns drüber sprechen. Wir sind ja alle, ich bin unglaublich gerne Österreicherin, weil wir können ja über alles reden und es ist auch immer lustig und wenn man bei dem Thema auch ein bisschen den Charme nicht verliert und bei der Sache bleibt, dann finden wir sicher Lösungen. Wir müssen nur ein bisschen, lass uns nicht so trotzig sein, sage ich immer. Ich mein Stiefvater ist Tiroler, der ist unglaublich stur und sogar den habe ich überzeugt. Also wir haben alle Freunde aus unterschiedlichen Herkünften, wir haben alle Töchter, wir haben alle Mütter, wir haben alle Schwestern, wir haben alle die gleichen Rechte verdient.
Also vielleicht dann.
Du kannst da gerne dich einbringen, klar.
Nein, ich glaube, ich sehe es auch durchaus wahrscheinlich ein bisschen positiver. Wir haben das ja schon ein paar Mal diskutiert, das ist sicher ein bisschen Generationenthema auch. Ich glaube, da hat sich schon ein bisschen, wenn man die Studie vor 10 Jahren gemacht hat, wären da sicher noch andere Zahlen drinnen gewesen. Außerdem sicher auch. Ich glaube, das Wichtigste ist eben, wie gesagt, dass man auch aus der männlichen Perspektive jetzt ja, dass man sieht, diese Realitäten auch, also ich brauche jetzt nur diese Femizide zum Beispiel, was ja ein Wahnsinn ist, oder dieses Gewalt gegen Frauen, was dann extrem noch da ist, ja, und wo ich jetzt sehr begrüße, dass da jetzt auch eine große angelegte Kampagne gibt, gegen wirklich, dass das mal aware ist, oder dass man da auch einschreitet, oder dass man was sagt, ja, oder ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man aktiv wird, dass man auch vor allem im Unternehmenskontext, ja, bei, es geht einmal so niederschwellig bei Terminen, ja, wo es vielleicht so diese Opening Jokes oder so, oder dass man da wirklich auch die Stimme erhebt und sagt, okay, was hast du jetzt damit gemeint, das passt jetzt überhaupt nicht her. Also man muss ja nicht sofort in die Konfrontation gehen, aber einfach mal es anspricht. Und weil oft ist es ja oft so gelernt, weil es ja immer schon so war. Aber wenn man dann einfach den Spiegel vorhält, dann kommen sie eh ins Denken auch. Ich glaube, das sind schon wichtige Signale, die man eindrückt. Ich möchte mir jetzt gar nicht groß beschützen, aber einfach nur mal zu adressieren und sagen, das passt doch nicht her und was hast du jetzt dabei gedacht oder wie meinst du das? Dann kommen Sachen auch in Bewegung und dann, glaube ich, holt man auch mehr wieder Menschen da zu dem Thema ab oder macht es ja einmal sichtbar. Also das finde ich total wichtig auch.
Ja, das ist aber tatsächlich auch manchmal ein bisschen eine Gratwanderung. Manisha hat gesagt, man darf den Charme nicht verlieren. Jetzt sind wir Frauen ja ganz gut sozialisiert darin, unangenehme Situationen oder wenn wir andere uns in unangenehme Situationen bringt, auch mit einem Opening-Joke das wegzulächeln. Andererseits ist es für Männer oft auch gar nicht so einfach, da einzugreifen, weil auch die sind sozialisiert und auch die haben Hierarchien. Ich weiß noch, also vielleicht habe ich einen Feministen als Mann, also wahrscheinlich sogar, und ich weiß noch, wie der mir erzählt hat, der arbeitet auch in einer großen Beratungsfirma, dass es Kurse gibt, also sozusagen Workshops gibt, wie man Männern jetzt beibringt, ist ein bisschen hart, weil es nicht so an der Hand ist, aber wie verhält man sich, wenn so eine aufgeladene sexistische Witze unter dem, also sozusagen, wenn keine Frauen dabei sind, ist es ja noch ein bisschen ärger, sagen auch eure Zahlen, da findet genau. Nur noch ein Drittel, dass man da was sagen soll. Also wie man das auch gut bei sich selber verankert, damit man dann handlungsfähig ist, ohne dass man gleich irgendwie die Position verliert. Aber was ich weiß nicht genau, wen ich da jetzt ansprechen soll, aber vielleicht aus beiden Perspektiven. Ihr habt schon mitbekommen, ich bezeichne euch jetzt da doch irgendwie Frau und Mann, aber ihr nehmt es mir hoffentlich nicht ganz übel, aber wie verändert sich denn die Unternehmenskultur, wenn so genau solche Situationen weniger werden? Also was tut sich da an Gutem, wenn diese Layers einfach nicht mehr so stark vorhanden sind?
Naja, was ich ein bisschen sehe, ist vor allem, ich gehe jetzt einmal in Teams rein, die eigentlich sehr männlich sind und wo wir aber in Zukunft eigentlich mehr Frauen oder einfach diverse Teams haben möchten. Ich gehe mal zum Beispiel so in so Technik-Teams, ja, der ja durchaus spannend ist. Und weil du vorher auch gesagt hast, was bringt es dem Unternehmen? Ja, natürlich bringt es dem Unternehmen was, wenn ich jetzt ein Produkt entwickle, ein technisches oder Dienstleistung habe und 50% meiner Kundinnen sind Frauen und ich habe nur 100% oder 95% männliche Developer drin, dann wird es einige Blindspots geben in diesem Produkt oder wird das Produkt nicht das Beste sein. Ja? Somit macht es durchaus Sinn, auch da in diesem Entwicklungsprozess schon auch die Userinnen oder auch die Diversität der Kundinnen abzubilden. Ja? Und natürlich, wenn ich dann jetzt ein Team habe von 10 Developern oder keine Ahnung, Männern, ja, und dann kommt eine Frau rein und wird sie sehr schwer haben. Ja? Aber wenn die natürlich diese Männer jetzt auch dann oder diese Männer, wenn dieses Team auch gelernt hat, dass sie solche, wenn jetzt solche Opening Jokes oder einfach auch, oder wenn ihr einen gewissen Rahmen habt, wie Termine ablaufen können, wie auch die, wie soll ich sagen, auch wie jeder oder jeder Teilnehmer auch wertgeschätzt wird, respektiert wird, ja, dann werden diese Sitzungen oder einfach diese Zusammenarbeit auch besser ablaufen. Und das, da bin ich schon ganz, ganz klar Verfechter davon. Und ich glaube auch, dass es vielen Männern oder einfach auch die jüngere Generation auch unangenehm ist, sowas. Also die sind ja vielleicht gar nicht so sozialisiert worden. Aber natürlich, wie du vorher gesagt hast, ja, wenn eine Hierarchie gibt und dann das oben wieder runterkommt, dann wird es schwieriger sein. Und deswegen muss man schon ganz klar auch bei der Führungsstruktur anfangen und die das auch vorlegen. Ja, und die einfach auch sagen, na, sowas hat bei uns nichts verloren. Und das ist, wir wollen das nicht. Das ist auch modernes Leadership. Das ist auch inklusive Leadership. Ich glaube, da gehe ich jetzt auch weg, eher so, dass ich jetzt als Mann mich positioniere oder einfach, weil ich da sagen, nein, das macht Sinn fürs Unternehmen, das macht Sinn für das Team und das ist inklusive Leadership. Das ist einfach auch, wir sind 2023 und das ist aktuell, das ist die Zukunft.
Wir sind ja schon sogar 2024.
Entschuldigung.
Ja. Ich kann vielleicht noch ein bisschen die Perspektive schildern, wie ich damit umgehe, wenn sexistische Witze in meinem Umkreis fallen. Und was immer sehr gut funktioniert, ist, so zu tun, als hätte ich, würde ich nachfragen und nicht verstehen. Wenn irgendwie ein sexistischer Witz fällt, dann denke ich so, wie ist das? Wie hast du das jetzt gemeint? Und dann sich ein bisschen doof zu stellen. Und dann kommen die Männer meistens in Erklärungsnot und checken selbst, dass es absolut daneben war. Und dann entsteht bei denen eine unglaubliche peinliche Situation. Und ich hoffe, dass sie sich nicht nochmal dieser peinlichen Situation ausgeben werden. Und ich sage immer, nichts sagen ist das Schlimmste, was man tun kann. Aber man kann auch nachfragen und man kann auch ein bisschen stacheln und sagen so, ja, wie darf ich das jetzt verstehen? Wie ist das jetzt gemeint? Habe ich nicht verstanden.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich mache das auch. Ich sage meistens, also ich meine, es kommt jetzt nicht 100 Mal der Woche vor, aber es kommt immer wieder mal vor. Und oft auch bei Menschen, also in meinem Beruf sozusagen, nicht nur innerhalb der Organisation, sondern durchaus auch außerhalb, dass ich einfach sage, warum haben Sie das jetzt gesagt? Also sozusagen einfach nur, warum passt das jetzt daher? Ja. Und mit derselben Reaktion, Manisha, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich würde noch gerne was sagen zum Thema oder was fragen, weil wir haben jetzt sehr von Diversität auch durchaus Mann-Frau irgendwie gesprochen. Tatsächlich ist ja, das wisst ihr eh alle natürlich, ist das inklusives Leadership überhaupt Unternehmens, Teams anders aufzustellen. Das hat ja mehrere Ebenen. Also das ist nicht nur Gender und Race, sondern auch der Bildungsmix oder eben Menschen mit Migrationserfahrung oder ältere, jüngere. Also man am Ende wäre es am gescheitesten, man würde alle in ihren besten Perspektiven und Ressourcen mit hineinnehmen. Und was aber total dagegen arbeitet, ist das vielfach soziologisch beschriebene Phänomen des Ähnlichkeitsprinzips. Also Menschen haben gerne Menschen, die so sind wie sie selbst oder die im Falle von CEOs dann so jüngere Ausgaben von sich selbst. Was ist denn das beste nachvollziehbare Argument oder der beste Blocker, um das in einer Unternehmenskultur irgendwie ein bisschen rauszuarbeiten? Weil es ist ja verständlich. Also es ist jetzt, kann man noch nicht mal groß wem zum Vorwurf machen, aber es erzeugt halt das Gegenteil von Diversität.
Was ich ganz gut, also es ist auf der einen Seite wieder wirklich auch mal den warum bringt Diversität wirklich einen Vorteil fürs Unternehmen? Also das zu übersetzen, weil jeder kennt ja diese Studien, ja, aber du musst es wirklich übersetzen. Und ich bei den ein Punkt zieht er immer, und das ist das Thema, wenn ich sage, dass der David Salomon, das ist der CEO von Goldman Sachs, am Weltwirtschaftsforum in Davos vor 2019 gesagt hat, dass sie nur mehr Unternehmen an die Börse begleiten, die zumindest ein diverses, im Best Case eine Frau, im Vorstand haben. Und dann fängt bei jedem zum Rattern an, wieso sagt er das? Das ist ja kein Philanthrop, auch das ist ein klassischer, also einer, also der CEO von der größten Kapital-Asset-Verwaltung der Welt. Und das heißt, dass Unternehmen sich in Zukunft teurer refinanzieren. Also sprich, wenn der CFO das nicht auf der Agenda hat und er weiterhin ein All-Mail-Board hat, ja, dann wird der sich teurer finanzieren und im schlimmsten Fall kriegt er keine Finanzierung. Also allein da schon, das sind so, und weil der einfach genau sieht, in allen ihren Investments in Unternehmen haben wir einfach die einen besseren Performance oder einen höheren Return on Investment, die halt diverse aufgestützt sind. Und das ist ein Fakt. Ja. Da gibt es dann auch vom Boston Consulting Group, da gibt es einen Vergleich der DAX-Unternehmen über die letzten 10 Jahre, die dort Diversity Leader sind, und die haben den Aktienkurs permanent über jedes Jahr outperformed. Mhm. Und das sind einfach so knallharte Fakten, die kannst du nicht wegdiskutieren. Und dann kannst du mal vorstellen, okay, Diversität bringt doch irgendwas. Wie sind wir im Unternehmen aufgestellt? Haben wir, und genau wie du sagst, ja, das ist jetzt ein Kontext, dieses Leadership-Thema. Aber dann gibt es natürlich dann auch noch das Kundenthema, haben wir schon angesprochen. Wenn ich mir nicht bewusst bin, was haben wir für Kundenschicht und entwickelt nur aus einer Zielgruppe heraus, ja, dann wäre ich da auch ein schlechtes Produkt haben, ich wäre weniger Innovationen, wir wahrscheinlich in Umsatz einbußen haben. Oder auch, wie man zu Corona gesehen hat, ja, dass halt einfach auch, wenn so Krisenzeiten sind, ja, dass natürlich Unternehmen, die diverser aufgestellt sind und einfach unterschiedliche Meinungen vielleicht einen besseren Dialog oder so haben, dann, oder halt einen unterschiedlicheren Dialog. Du hast ja gesagt, diese Minimis, ja. Hm. Wenn jetzt lauter Minimis hat und dann haben alle die gleiche Meinung davon, stellen nichts in Frage und machen die Entscheidung und die kann natürlich komplett falsch sein und bin ich weg. Aber wenn natürlich unterschiedliche Meinungen habe, ja, und die Diskussion, dann kommt wahrscheinlich eine bessere Entscheidung oder vor allem in diesen schwierigen Situationen raus. Und das sind drei Kontexte, die ich ganz gerne erwähne. Und dann, egal ob Mann, Frau, das versteht jeder mal. Und dann kannst du nur sagen, naja, ich will das trotzdem nicht, aber im Endeffekt macht es keinen Sinn. Und was keinen Sinn macht, da wäre...
Ich bin da ganz beim Hermann. Ich glaube auch, es muss einmal klar festgelegt werden, will man überhaupt diverser werden? Viele machen das nur für einen bunten Anstrich. Das klar gilt es mal zu fördern, dass auch eine Unternehmensführung wirklich diverser werden will, weil Diversität hat auch immer Veränderung, bringt immer Veränderung mit sich. Und wir beraten ja auch sehr viele Unternehmen, auch im Bereich Diversity Management. Und wir sagen immer, man muss wirklich aktiv dazu beitragen, man muss aktiv diverser werden wollen, bis ganz nach oben, bis zum CEO. Da muss man mal schauen, wie das ganze Management aufgestellt ist und das mal hinterfragen. Und natürlich geht es dann bis ganz runter in die Bewerbungsprozesse. Und wie kann man das schaffen? Ganz stark natürlich auch HR und Kommunikation und durch Allyship. Wir brauchen MitarbeiterInnen, die das aktiv fordern. Wir brauchen BewerberInnen, die das aktiv fordern und die dann auch Unternehmen ablehnen, die nicht divers gestaltet sind. Ich habe so viele FreundInnen, wenn sie einen neuen Job anfangen, die sagen, naja, da gehe ich nicht hin, weil da haben mich wieder 3 Männer interviewt. Da heißt das wirklich viel zu backen. Und wir brauchen mutige KommunikatorInnen, die diese Themen vorantreiben. Ich kann uns zum Beispiel als Beispiel nennen. Ich habe vor 2 Jahren Diversity Management bei Ketchum übernommen in Österreich. Und da war auch so, ich war die einzige Nicht-Weiße im Team. Es waren fast alles AkademikerInnen aus sehr privilegierten Familien. Wie schaffen wir das umzuändern? Wie schaffen da eine Veränderung reinzubringen? Erster Schritt Bildung, Bewusstsein mal zu schaffen, auch bei der Geschäftsführung, und dann wirklich den Bewerbungsprozess umzugestalten, Bewerbungen ohne Namen, Bewerbungsprozess ohne Foto, Roles Models raus zu kommunizieren. Dadurch, dass ich in der im Leadership-Team bin, bewerben sich auch sehr viele nicht weiße Menschen, weil sie sehen, ja, da kann man es schaffen, auch wenn man nicht ist wie die anderen, wie ich. Wir haben wieder zurück zum Ursprung, ans steirische Land, wie ich jung war, wie ich 15 war, hatte ich kaum Role Models. Ich hatte Michelle Obama. Ich war aber sehr weit weg. Ist noch immer ein großes Role Model von mir. Aber es war niemand greifbarer da. Und ich finde, das heißt es auch, Menschen in den Vordergrund oder Menschen die Bühne zu geben, die anders sind, die es vorleben, und Menschen darauf aufmerksam zu machen, die Bühne auch teilen zu wollen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Allyship. Lasst uns die Bühne teilen, lasst uns die Privilegien teilen, damit wir gemeinsam diverser werden können.
Vielleicht noch ganz ergänzend, ganz wichtig sind einfach mal die Zahlen, also sich wirklich mal die nackten Zahlen anzuschauen, wie ist das Unternehmen aufgestellt. Also einfach mal zu schauen, wie ist meine Basis, wie bin ich aufgestellt, also in der Hierarchie, in die Karriereschritte, aber auch in die Teams, in die unterschiedlichen, und dann einfach auch am Plan zu entwickeln, wie ich mich da auch verbessern kann. Also die Manisha hat schon ein paar Themen gesagt, du kannst natürlich auch sehr stark auch Vorgaben machen dann. Kennzahlen ist natürlich, also auch wenn du mal Quote oder auch wenn du Ziele vergibst, ja, das mit dem Thema, dass du auch das Teams diverser ausstößt, die auch mit sozusagen persönlichen Zielen für die Managerinnen auch einhergehen. Also das sind sicher auch wichtige Themen, wie man sowas auch ins Laufen bringen kann, ja.
Eine Freundin von mir, die so heißt wie ich, aber nicht mit mir verwandt ist, die Marita Haas, und sich auch extrem für Diversity einsetzt und da auch akademisch arbeitet, sagt immer, warum kann man nicht ein KPI einfach dafür nehmen? Mhm. Und so wie, wenn ich das Budget nicht einhalte, wenn ich dieses KPI nicht schaffe, dann gibt es halt auch woanders sozusagen dann Kosten, die mir dafür entstehen. Das finde ich manchmal ein bisschen schade in der Diskussion, weil man nicht schon, wie du sagst, es muss eben in der Führung auch gedacht werden. Ich erlebe ganz oft, dass es eben in der HR oder im Marketing angesiedelt ist, dass man dann im Pride Month viele Regenbogenfarben von allen möglichen Firmen in ganz Österreich sieht und das dann so auch wirklich ein fahler Beigeschmack ist. Und da, also ich glaube, da gibt es noch viel zu tun, um es von einem lästigen, okay, wir sollten uns jetzt auch mal ein bisschen moderner herrichten oder schmücken, dass es wirklich dorthin sickert, Hermann, was du auch gesagt hast, dass man den Wert erkennt, also vielleicht die nackten Zahlen, vielleicht aber einfach nur, weil man auch selber als Chef, als CEO, als verantwortlicher Mensch eine Firma möglicherweise gestaltet, wo Menschen sich auch wirklich gerne einbringen. Das könnte ja auch noch ein Argument sein.
Absolut, an alle Führungskräfte da draußen. Wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen. Wir haben alle mit Diversity Management angefangen. Wir brauchen Mut, um es umzusetzen. Und bitte schreibt uns an. Wir finden Lösungen auch in euren Unternehmen, weil ganz ehrlich, am Schluss, wenn ihr Diversity Management professionell umsetzt, macht ihr mehr Geld, ihr macht mehr Umsatz, eure Leute sind zufriedener, der Profit steigert sich. Also ihr könnt es nur gewinnen. Man muss sich nur trauen, den ersten Schritt zu machen.
Ja, und ergänzend dazu immer, ab nächsten Jahr ist jedes Unternehmen, und da gibt es also ab 250 Mitarbeiterinnen, 50 Millionen Umsatz, verpflichtet auch die ESG-Kriterien viel stärker zu reporten. Also, und das steht ja nicht nur für die Nachhaltigkeit im Bereich Umwelt, sondern das S steht relativ stark im People Management, Diversität, wie ich mich da verhalte, wie ich auch Karriereplanung, Fair Pay und diese Themen ein. Also es wird den Unternehmen nichts anderes übrig bleiben, um da auch Zahlen und dann auch Ziele beziehungsweise sehr stark auch in die Unternehmensstrategie und mit zu integrieren. Also das ist ja To-Do. Also die Unternehmen, die das jetzt noch nicht auf der Agenda haben, haben schon einen relativ starken Handlungsbedarf jetzt, dass sie da schnell jetzt Schritte gut machen.
Ja, und in der Steiermark haben wir so viele tolle Unternehmen und große Unternehmen und große Arbeitgeber, aber ich vermisse ein bisschen hier die Sichtbarkeit zu diesen Themen. Da könnten wir die Steiermark auch noch besser positionieren.
Ja, bei unserer Diversity Challenge, glaube ich, haben nicht nur zwei steirische Unternehmen die Teilnehmer. Also vielleicht 2024, dann könnten sie relativ viele Unternehmen, und da wollen wir viel stärker noch in die Bundesländer gehen. Also ganz klar. Also dieses Thema ist sicher auch bei vielen Familienunternehmen. Aber ich glaube, da ist jetzt bei vielen durch diesen ESG, also dass da wirklich Druck von außen kommt, da wird es jetzt doch einiges Bedarf an geben, dass da mehr weitergeht.
Dann sage ich jetzt zum Abschluss noch was Nettes in die eigene Richtung oder in die eigene Firma. Tatsächlich befassen wir uns schon recht lange mit Diversity. Wir haben auch ein Diversity-Redaktionsteam. Also das sind Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich tatsächlich auch darum kümmern, ob unsere Texte halbwegs, nicht immer kann man nicht, aber einfach in niederschwellig daherkommen. Das ist das eine. Und zum Thema Frauen haben unsere Geschäftsführerin, die Xenia Daum und ich letztes Jahr schon gestartet mit einer losen Wirtschaftstalk-Reihe, wo wir regionale weibliche Leader und auch eben Start-Upperinnen, Unternehmerinnen einfach ein bisschen auch pushen und vor den Vorhang holen. Das machen wir. Und wir haben auch eine Fair-Pay-Kampagne gefahren, weil das natürlich auch immer eines der Dinge ist. Das ist sozusagen aus redaktioneller Sicht, kann man sich ja auch noch viel viel mehr machen, auch wenn man sich die Organisation, auch unsere Organisation anschaut. Aber das sind auch zumindest kleine Steps, sagen wir mal so.
Danke, Barbara, für dein Engagement und für alle da draußen, die diese ersten Schritte tun. Also großes Dankeschön für euren Mut. Ich weiß es selbst, Barbara, du wirst es wissen, der Hermann weiß es. Immer der Erste zu sein, der diese Initiativen beginnt, ist hart, ist schwierig. Also ein großes, großes Dankeschön, dass ihr so mutig seid.
Liebe Manisha, lieber Hermann, ich sage vielen herzlichen Dank für eure Zeit und eure Perspektive. Wir haben gerade gesagt, wir haben alle noch ein bisschen zu gehen, aber es ist gut, auch immer wieder zu schauen, wo man steht, gesellschaftlich, wirtschaftlich, Gleichstellung, Vorteile, das hängt alles mit zusammen. Ich danke euch auch für euch als Role Model, auch als Mann und als nicht weiße Frau. Ihr seid halt auch Role Models und das ist wichtig, dass man euch auch hört und sieht, damit es dann nicht nur Michelle Obama gibt, sondern eben andere auch noch. Danke für euch, dass ihr da wart.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen lieben Dank.
Und inspirieren, das möchte ich auch mit diesem Podcast. Ich hoffe, heute ist es wieder ein bisschen gelungen. Lieben Dank auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.